Jesus, ich möchte heute sprechen über Jesus, den wiederkehrenden König. Ihr könnt schon mal eure Bibeln aufschlagen. In Matthäus 24 werde ich gleich ab 32 mit euch lesen. Und während ihr das aufschlagt, wenn wir das Foursquare-Logo an die Wand machen können, wäre das gut. Wenn nicht, ich kann es euch auch kurz 32, ab dem Feigenbaum. Wir sind ja eine Foursquare-Gemeinde. Foursquare, vier Felder. Und unser Logo draußen an der Straße auf diesem Quadrat kann man auch schon sehen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es hier auch gleich hin. Da sind die vier Felder, das Kreuz. Also das ist, was wir glauben. Das ist eigentlich unser Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Dann ist da die Taube, Jesus der Täufer im Heiligen Geist. Wir glauben, dass wir den Heiligen Geist haben. Wir erleben das. Der Kelch, der Becher, ist Jesus der Heiler. Jesus heilt uns. Und dann ist die Krone. Das letzte Symbol ist die Krone und die Krone steht für den wiederkehrenden König. The King will come back. Jesus King will come back. Genau hier. Die Krone. Und Jesus kommt wieder. Das lesen wir in der Bibel. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ab 32. Lernt vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Wenn ihr also seht, dass all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohns vor der Tür steht. Und in dem Kapitel davor spricht Jesus über die Zukunft der Welt, also ab 1 in 24, und spricht von Kriegen, von Ungerechtigkeiten, von Verfolgung, von falschen Propheten, die auftauchen, spricht von Gesetzlosigkeit, die Überhand nimmt und die Liebe wird erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Und die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören, und erst dann wird das Ende kommen. Das steht vorher. So, jetzt lese ich weiter ab 36. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Das bedeutet also, dass wir gar nicht spekulieren sollen, wann der Tag da ist, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt immer wieder so spekulative Daten, die in den Kreisen kursieren. Und die Leute sind in Angst und Schrecken. Aber eins kann ich euch versichern, wenn jemand konkret so ein Datum hat, dann können wir davon ausgehen, das wird es nicht sein. Wenn nicht mal die Engel im Himmel das wissen, wie soll dann ein Mensch wissen, wann Jesus wiederkommt? Das weiß wirklich nur der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber für uns ist wichtig, dass wir wissen, dass er wiederkommt. Also spekulieren wir nicht wann, aber wir sollen wachsam sein und die Zeichen der Zeit erkennen. Wenn der Menschensohn wiederkommt, dann wird es sein wie zu der Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Und genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Einer wird mitgenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen, eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Also wachsam sein, ne? Wir machen uns bereit, wir sind wachsam. Macht euch eins klar, der Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn auch der Menschensohn wird kommen, wenn ihr ihn am wenigsten erwartet. Das ist es auch wieder, ne, dass wir es nicht einplanen können. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wenn wir nicht damit rechnen. Aber es ist denn wichtig, dass wir bereit sind, dass Jesus wiederkommt. Dass wir bereit sind, dass wir ihn erwarten. Und die Zeichen der Zeit sind ja wirklich sehr konkret im Moment spürbar. Es ist Verfolgung. Ihr, die ihr aus dem Iran kommt, ihr seid verfolgt worden, darum seid ihr hier. Ganze Länder sind auf der Flucht. Es ist Krieg und Unruhe in der Welt. Es gibt Erdbeben und Erschütterungen, Überschwemmungen. Und wir haben es auch nicht im Griff. Aber wir brauchen uns auch nicht fürchten. Wir haben ja eben auch in den Liedern gesungen, nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Wenn wir wissen, dass wir nah bei Jesus sind, dann brauchen wir uns nicht fürchten. Und Jesus hat ja sogar gesagt, wenn ihr diese Zeichen erkennt, habt keine Angst, sondern erhebt eure Häupter, denn ihr wisst, der König naht. Und damals die ersten Gemeinden, die haben wirklich so gelebt in dieser Erwartung, Maranatha, Jesus kommt bald. Die haben täglich, stündlich damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Und irgendwie die Kirche, die christliche Kirche, ist so ein bisschen eingeschlafen, was das angeht. Man spricht da gar nicht mehr von. Wir leben ein normales Leben, wir feiern Gottesdienst, wir haben unseren Alltag. Ja, es ist gemütlich in der Kirche und es gibt Prophetien. Also eine besondere Prophetie, die ist 50 Jahre alt, die beschäftigt uns im Moment sehr. Die besagt eben auch, dass all das ein Zeichen dafür ist, dass es bald soweit ist. Die Kirchen werden leer werden. Es wird nicht mehr interessant sein, in den Gottesdienst zu gehen. Die Gottesfurcht geht verloren. Stattdessen tauchen kulturelle Veranstaltungen mehr und mehr auf. Es werden Theaterstücke zum Beispiel in Kirchen aufgeführt. Es gibt christliche Konzerte oder auch andere Sachen. Aber es geht nicht mehr wirklich um Jesus, den König. Und das sollte uns doch wichtig sein, dass wir Jesus, den König, erwarten, dass es uns um ihn geht, dass er unser Zentrum ist und unsere Mitte ist. Eine weitere Sache, die Jesus dann seinen Jüngern mitteilt, ist das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Das ist Kapitel 25. Da sagt er, man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und auf den Bräutigam warteten. Also das waren 10 junge Mädchen. Sie wussten, der Bräutigam kommt und sie waren bereit. Und sie hatten damals Lampen, die wurden mit Öl gefüllt, damit sie im Dunkeln Licht hatten. Und das Öl verbrannte und es waren 10 insgesamt und diese Bibelstelle spricht von 5 Klugen und von 5 Törichten. Das heißt, die einen waren klug im Sinne von weit vorausschauend, sie hatten Öl in Reserve, sie hatten ihre Lampen gefüllt, aber sie hatten noch ein Kanister mit oder ein Gefäß mit, wo sie noch weiteres Öl drin hatten. Weil sie wussten, es kann länger dauern und sie wollten bereit sein. Sie wollten einfach bereit sein. Die anderen, die törichten Jungfrauen, die haben nicht nachgedacht. Die hatten einfach ihre Lampen am Brennen und hatten kein Öl. Und dann kam der Bräutigam nicht zur vereinbarten Stunde und sie wurden müde und sind eingeschlafen. Und so geht es auch vielen Christen. Wir sind am Anfang sind wir noch in Bereitschaft und dann werden wir langsam träge und müde und schlafen ein und wir haben kein Öl mehr in den Lampen. Was ist das Öl? Das Öl ist die Salbung, im biblischen Sinne ist der Heilige Geist. Aber ich glaube, das Öl hier, was so brennt, ist auch diese Beziehung zu haben, zu Gott, zu Jesus. Immer wieder das aufzufrischen, ne? Frisch zu sein darin. Und die Öl in den Lampen hatten und die Reserve hatten, die waren einfach in dieser Beziehung. Und als dann der Bräutigam kam, zur späten Stunde, da merkten die 5 Törichten, dass ihr Öl zu Ende gegangen war, dass sie kein Licht mehr in den Lampen hatten und dass sie nicht laufen konnten zum Bräutigam. Und dann wollten sie von den anderen Öl haben, von denen die Reserve hatten. Die haben aber gesagt, nein, wenn wir euch geben, dann reicht unser Öl nicht für uns und nicht für euch. Geht und kauft euch welches. Was auch wieder, wenn ich davon spreche, dass dieses Öl die Beziehung ist, diese Frische in der Beziehung, das können wir nicht von anderen haben. Unser Öl muss unser eigenes sein. Das heißt, mein eigenes Gebetsleben, meine eigene Beziehung zu Jesus, das kann nicht über meinen Leiter sein, über meinen Hausgruppenleiter, über meinen Pastor, über jemand anderes. Wir müssen selber in dieser frischen Salbung sein. Und nachher sagt der Bräutigam ja auch, der lässt die ersten 5 rein mit den ölenden Lampen und sie feiern das Hochzeitsmahl und die anderen kommen dann verspätet mit dem fremden Öl, mit der fremden Salbung. Und was sagt der Herr? Euch kenne ich nicht. Jesus kennt die nicht in der eigenen Beziehung sind. Also brauchen wir unser eigenes frisches Öl. Ja. Also wir sollen bereit sein und nicht schlafen. Und wir sollen das Öl in den Lampen immer frisch halten. Und das nächste, was Jesus dann sagt, ist das Gleichnis von den Dienern mit den Talenten. Das gebe ich auch einfach mal inhaltlich wieder. Also ein Herr geht auf eine große Reise und sein Geld verteilt er auf seine Diener. Und er sagt, sie sollen es gut verwalten, dass wenn er wiederkommt, es da genug Lohn, also genug, dass sie was erwirtschaftet haben. Und jeder bekam, einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und einem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Das finde ich auch schon interessant. Das ist ja immer ein Bild, auch wie Gott uns ausstattet. Dem einen gab er 5, dem anderen 2 und dem anderen 1 Beutel. Also wir könnten jetzt denken, das ist ja ungerecht, aber er hat es so verteilt an jeder, wie die Fähigkeiten entsprechend sind. Das heißt, jemand, der mehr Fähigkeiten hat, dem traut Gott auch mehr zu und dem verantwortet er auch mehr auf. So, der Herr reist dann ab und geht fort und der Diener mit den 5 Beuteln geht sofort ans Werk und legt es an und schon bald kann er es verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln macht das ebenfalls so und auch er verdoppelt das Geld. Aber der dritte, der nur 1 bekommen hat, was macht der? Der vergrub es, der hat ein Loch in die Erde gegraben und versteckt das Geld darin, weil er sicher sein will, dass das für seinen Herrn verwahrt. Und genauso ist das auch mit unseren Talenten und Begabungen. Wenn wir die vergraben, können die nicht für Gottes Reich wirken. Wenn wir die aber einsetzen, dann können die sich verdoppeln und verdreifachen. Und was ich auch ganz interessant finde, als der Herr nachher wiederkommt, er belohnt seine beiden Diener, die es verdoppelt haben und sagt, dir kann ich noch mehr anvertrauen, du bist ein guter Verwalter. Also du bist ein guter Verwalter in meinem Reich, sagt Gott dann zu dir, wenn du verdoppelst. Und der andere, der es eingegraben hat, den fragt er, warum hast du es eingegraben? Und der sagt, ich weiß, dass du ein strenger Herr bist und ich habe Angst vor dir und deswegen habe ich es eingegraben. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Das ist ja unerhört. Das ist ja ein Beispiel für Gott. Das heißt, der sagt, ich weiß, dass du streng und ungerecht bist. Also er hebt sich darüber hinweg. Er stellt sich selber höher, als der Herr ist. Und ja, den jagt der Herr fort. Und da müssen wir eben auch sehen, wo wir stehen. Ist Gott Gott? Darf Gott entscheiden? Oder sind wir selber unser Herr und sagen, wir wissen ja, dass du streng bist, also tue ich nichts für dich. Du willst den Lohn haben, aber ich soll die Arbeit machen. Nein, Gott will mit uns partnern. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo Jesus bald wiederkommen wird, wo wir das sehen an den Zeichen, die einfach in der Welt geschehen, ist doch unser Talent, dass wir das, was wir mit Gott erleben, zu den Menschen bringen und in die Städte gehen oder in die Familien, in die Nachbarschaft, an die Arbeitsplätze gehen, dass wir Jesus da reinbringen. Und das kann jeder auf seine Art machen. Gestern Nachmittag waren wir in Paderborn unterwegs. Kerstin war ja auch mit. Samuel, unser Pastor aus der Gemeinde in Paderborn, ist auch dabei gewesen und wir haben versucht, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Und ich sage euch eins, es war hammerschwer gestern. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Also gestern habe ich wirklich gemerkt, so wie das hier auch vorhin in der Bibelstelle steht, die Menschen sind beschäftigt, sie wollen nichts von Gott wissen. Die Liebe erkaltet. Als wir angefangen haben, sie nett anzusprechen, waren sie alle nett mit uns und gesprächig. Aber als wir dann über Gebet gesprochen haben und über Glauben und über Jesus Christus, hatten wir auch mal andere Leute vor uns stehen. Also da war sofort, jetzt muss ich gehen, ich habe keine Zeit, das will ich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Und es ist manchmal echt hart, mit Jesus zu den Menschen zu gehen. Aber wir haben nachher, haben wir uns noch wieder alle zusammengesetzt, noch einen Tee getrunken, uns unterhalten, haben gesagt, was war das jetzt eigentlich? Dann haben wir gesagt, nein, nichts, was wir für den Herrn tun, ist umsonst. Irgendwas wird Gott aus diesen Gesprächen machen. Vielleicht lässt er jemand anderes kommen, der mit dieser Person weitere Gespräche führt. Vielleicht gibt es einen Traum oder er liest ein Buch oder sonst wie was. Aber selbst wenn wir denken, wir ernten nichts oder es ist nichts passiert, wir haben umsonst gearbeitet, nein, so ist es nicht. Jesus hat dann Saat reingelegt und nichts, was wir für Jesus tun, ist umsonst. Ja, und was ich auch sagen wollte, ich habe mich dann noch mit einer, die auch mit war, unterhalten und sie hat immer gesagt, sie hätte sich nie getraut zu missionieren und fremde Leute anzusprechen und über den Glauben zu reden. Und dann hat sie sich herausgefordert gefühlt, weil wir haben den Missionsbefehl. Klar, es gibt Leute, die haben 3 Talente, manche nur 2 und manche nur 1. Die mit den 3 Talenten, das sind die Missionare. Reinhard Bonke, der hat, weiß ich nicht, 100 Talente, der erreicht ja Millionen in Afrika. Und es gibt auch viele andere, ich sage jetzt ihn nur so stellvertretend. Und da werde ich nie rankommen. Ich habe nicht die Charisma von ihm, ich habe nicht die Freiheit, so zu reden, die Begabung. Aber ein Talent habe ich. Und das ist das, was ich lebendig mit Jesus erlebe. Und das kann ich sehen und verdoppeln und verdreifachen. Und das heißt ja auch, wenn wir es einsetzen, dass es andere auch bekommen. Das heißt, selbst dann da, wenn wir wenig haben, wir streuen das Wenige, dann geben wir es weiter und es wird andere erreichen, die können auch wieder andere erreichen. Und so baut Gott sein Reich mit uns. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass dieser Missionsauftrag ja jedem von uns gilt. Eben mit der Möglichkeit, die wir haben, mehr oder weniger. Aber fangt einfach an euren Plätzen da, wo ihr seid. Seid Licht und Salz. Zum Beispiel Habib, wenn du sagst, du kannst noch nicht so viel in Deutsch reden, aber du merkst, dass jemand bei der Arbeit Schmerzen hat und krank ist, kannst du hingehen und sagen, Jesus heilt dich, sei geheilt im Namen Jesus. Das ist dein Talent. Und in deiner Sprache kannst du andere Iraner erreichen. Aber lasst uns nicht weiter schweigen von dem, was wir erleben mit Gott. Lasst uns dieses Bewusstsein haben, Maranatha, der Herr kommt bald. Wollen nicht müde sein und eingeschlafen sein wie die 5 törichten Jungfrauen und denken, ja, das denken schon die Christen seit 2000 Jahren, dass der Herr wiederkommt. Warum soll er jetzt wiederkommen? Ich habe eine ziemliche tiefe Gewissheit, dass er bald wiederkommt, weil es deutet einfach so viel darauf hinaus. Es gibt wirklich Reden Gottes, auch in einzelne Leben hinein. Ich habe auch persönlich eine Prophetie vor einer Weile bekommen, dass ich das Heil kommen sehen werde. Und so mehr und mehr verstehe ich jetzt, was damit gemeint ist. Und ich möchte nicht mehr so weiterleben, wie ich das vorher gemacht habe, im Schlafen. Nicht mehr bereit sein, nicht wach zu sein. Prioritäten ändern ist dann auch ein Thema. Was sind meine Prioritäten? Ist es jetzt wichtig, dass ich meine eigenen Dinge organisiert bekomme oder ist es wichtig, dass wir Gottes Dinge tun? Weil jetzt gilt es noch, jetzt haben wir die Freiheit, hier in Deutschland über Jesus zu reden. Es gibt Länder, in denen wird man umgebracht, wenn man den Namen Jesus Christus ausspricht und verfolgt. Und interessanterweise in diesen Ländern verbreitet sich das Evangelium, da wo es verboten ist. Da geht das rum, im Geheimen, in der Untergrundkirche, wo Menschen verhaftet werden und wo es wirklich ein Leben kostet. Da geht es rum. Und hier bei uns im wohlhabenden Westen von der Erde, in Westeuropa, habe ich manchmal den Eindruck, die Kirche schläft, die Christen schlafen und sind nicht bereit, weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Wir haben den Auftrag. Wollen wir diesen Auftrag annehmen. Wer möchte das? Wer möchte Salz und Licht sein? Lass uns beten. Jesus,